zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vielleicht fange ich einfach mit einem Pseudo-Hadith an. Talib al-Ilm wa law kana fi s-sin. Das heißt übersetzt, suchet das Wissen, auch wenn es in China ist. Und ich möchte vielleicht einfach auf zwei Wörter, ich hätte es aufschreiben sollen, aber kam mir erst hinterher. Auf zwei Wörter, die da drin vorkommen, möchte ich eingehen. Das eine ist Talib al-Ilm. Ilm ist einer der Begriffe für Wissen, Wissenschaft. Nicht nur für die religiöse Wissen und die religiösen Wissenschaften, sondern für Wissen auch, jetzt meinetwegen, ja, in jeder Hinsicht. Also Naturwissenschaften kann man auch als Ulum bezeichnen. Vielleicht ist Ihnen dieser Begriff schon mal in irgendeiner Form begegnet. Jedenfalls ist der Fachbegriff für die religiösen Rechtsexperten Ulama. Das klingt für Sie vielleicht gar nicht so ähnlich, aber wenn man Arabisch kann, dann weiß man, dass das auf den, sozusagen die gleiche Wurzel ist und eben auf den Begriff Ilm sich zurückführen lässt. Also da haben Sie die religiösen Rechtswissenschaftler schon mal drin. Der zweite Begriff, auf den ich Sie in diesem Hadith aufmerksam machen möchte, ich sage es nochmal, Talibul Ilm, ist der Begriff Talibu, das ist ein Imperativ, suchet das Wissen, da steckt Talaba drin, suchen, der Talib, das ist der Student und Sie kennen diesen Begriff von den Taliban, den berüchtigten Religionsstudenten aus Afghanistan, Pakistan und so weiter. Und Sie können schon daran merken, man kann leicht schon, wenn man hier anfängt, Brücken bis in die Gegenwart schlagen. Und ich möchte dazu vielleicht auch kurz sagen, ja, Blütezeit des Islam, das ist so ein bisschen ein blumiger Titel, den nimmt man gerne, wenn man über sowas redet. Aber letztendlich gibt es natürlich nicht die Blütezeit des Islam, das ist eigentlich eine ziemlich absurde Art, sondern es gibt natürlich verschiedene Regionen islamischer Herrschaft, die auch zu unterschiedlichen Zeiten, sagen wir mal, prosperiert haben. Aber wenn man hier von der Blütezeit des Islam spricht, dann meint man erst meistens die ersten Jahrhunderte in den Kernbereichen, also vor allem das, was man in der Abbasidenzeit hat in Bagdad. Nur um das so ein bisschen einzugrenzen. Jetzt gehe ich mal weiter, wie man vielleicht schon an dem Eingangszitat gemerkt hat. Talib al-Ilm wa law kana fi s-sin, suche das Wissen, auch wenn es in China ist, ist das Streben nach Wissen, und zwar ein Streben nach Wissen, das auch keinerlei Mühen scheut, ein zentrales Anliegen. Man kann zu Recht sagen, dass die islamische Welt oder im Islam das Streben nach Wissen wirklich ein sehr hohes Gut ist, eine im Grunde Forderung an jeden Muslim, der man nun natürlich in unterschiedlichem Umfang nachkommt. Und zwar ist dabei auch durchaus an lebenslanges Lernen gedacht. Also Lernen ist nicht was, was man so als Kind dann macht und dann ist es vorbei und dann beschäftigt man sich nicht mehr damit, sondern es ist eben tatsächlich eigentlich ein Ideal, möglichst lange nach, also bildungshungrig zu sein, nach Wissen zu streben. Dabei kann man hinzufügen, dass in der islamischen Welt sehr früh sich eine ausgesprochen ausgeprägte Buchkultur entwickelt hat, sozusagen man Wissen sehr früh, und zwar weil man sehr früh, also da ist ein wichtiger Kontext dazu, ist, dass man sehr früh Papier hergestellt hat und Papier herzustellen, das konnte man in großem Umfang und viel, und insofern hat man schon sehr früh angefangen, wirklich ausgesprochen umfangreiche Korpora zu schreiben. Man kann also wirklich sagen, dass die islamische Kultur eine ausgesprochene Buchkultur ist, von der wir zum Glück auch eine ganze Menge erhalten haben. Eine ganze Menge heißt natürlich, haben wir aus den frühen Jahrhunderten sehr viel weniger. Das liegt einfach daran, dass Papier gut brennt, dass es auch irgendwann verrottet und dass darf ich meiner mongolistischen Kollegin nicht sagen, aber die Mongolen gründliche Arbeit geleistet haben. Da ist einfach unglaublich viel kaputt gegangen. Aber trotzdem haben wir insgesamt schon ein reiches Korpus an Wissen in verschiedensten Formen, das uns erhalten ist. Ich möchte noch auf einen Begriff eingehen. Wie gesagt, ich hätte den Begriff Ilm da dazu schreiben sollen. Wenn man fragt, also Wissen kann man mit Ilm übersetzen. Wie übersetzt man Bildung? Das wird schon wirklich sehr viel schwieriger. Der Begriff, den ich vielleicht aussuchen würde, ist der Begriff Adab. Den habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Adab zu übersetzen ist, mache ich eigentlich nie. Ich versuche Ihnen mal so ein bisschen die Dimensionen dessen aufzuzeigen, was Adab so alles heißt. Adab kann man tatsächlich als Bildung bezeichnen, oder als Kultur. Es ist auch Literatur. Muadib ist jemand, der sozusagen gebildet ist, der mit Wissenschaften in verschiedensten Formen belesen ist. Es heißt, je nach Zeit und auch je nach Kontext heißt Adab einfach, muss man Adab sehr unterschiedlich übersetzen, aber am ehesten würde ich wohl Bildung mit Adab übersetzen, ganz annäherungsweise. So, nach dieser, sagen wir mal, Einführung möchte ich mal Ihnen eine kleine Übersicht dessen geben, worüber ich gerne sprechen möchte. Ich möchte zunächst, also das Ganze geht ja um religiöse Bildung, deswegen dachte ich werde jetzt mal nicht die Wissenschaften und die Philosophie, also Naturwissenschaften und Philosophie in den Vordergrund stellen, auch wenn ich dazu auch reden werde, dazu rede ich eigentlich fast lieber, aber ich dachte, hier sollte ich vielleicht doch mal über die religiöse Bildung sprechen, es passt hier vielleicht besser, und ich wollte über zwei Aspekte sprechen. Einerseits, wie wird man ein orthodoxer Rechtsgelehrter, beziehungsweise was macht die Bildung und das Wissen aus, die ein Rechtsgelehrter kennen sollte? Was gehört da eigentlich dazu? Das ist häufig verbunden mit der Bildungsinstitut der islamischen Welt schlechthin, der sogenannten Madrasa, ein Begriff, der hier auch durch die Presse immer wieder geistert, meistens mit relativ unerfreulichen Adjektiven wie Terror-Madrasa oder sowas. Da werde ich nachher auch einfach drauf eingehen, was das ist. Ich möchte dem gegenüberstellen eine andere Form religiöser Bildung, wie wir sie im Sufismus haben. Sufismus ist der Begriff für den mystischen Islam, wo es auch Bildungstraditionen gibt, die aber ganz anders sind. Ich möchte dann, ich muss dann sicher ein bisschen auf die Uhr gucken, damit ich das alles schaffe, möchte dann tatsächlich gerne noch was über die Naturwissenschaften und Philosophie sagen, habe Ihnen dazu auch was aus der Autobiografie von Ibn Sina bzw. Avicenna mitgebracht, Ihnen vielleicht aus dem Buch der Medicus bekannt, und habe dann noch, wenn die Zeit noch reicht, werde ich am Schluss noch was zu Fürstenspielen sagen. Schauen wir mal, wie lange Sie durchhalten. Ich glaube, ich muss in einer Stunde aufhören. Schauen wir uns also zuallererst an, was sind die wichtigen Elemente religiöser Bildung? Vielleicht auch, warum ist religiöse Bildung überhaupt so wichtig? Das liegt daran, dass zumindest nach orthodoxem Verständnis ein Muslim eigentlich in jeder Lebenslage und für alle seine Aktionen wissen muss, wie das korrekte Verhalten ist. Dazu sage ich nachher ein bisschen mehr. Das ist das, was man unter islamischem Recht versteht, was ein sehr viel breiter gefasster Begriff von Recht ist als bei uns jetzt Recht. Das ist nicht nur Strafrecht meinetwegen oder Eherecht, sondern da gehört im Grunde das gesamte korrekte Verhalten dazu. Und weil die zentrale oder eine zentrale Vorstellung ist, dass man das wissen muss, muss man eben auch erfahren, wie dieses korrekte Verhalten aussieht. Und das erfährt man durch eine, sagen wir mal, im breiteren Sinne religiöse Bildung. Grundlage dabei ist der Koran, also die Offenbarungsschrift der Muslime. Und wenn man sich mit dem Koran beschäftigt, dann ist es nicht einfach. Ein absolut zentrales Element, was man lernen muss, ist Arabisch. Warum ist das so schwierig? Also Arabisch müssen nicht nur die nicht-arabischen Muslime lernen, denn, wie Sie wahrscheinlich wissen, hat sich die islamische Welt ja weit verbreitet und auch in Regionen, in denen Arabisch nicht die Muttersprache ist, sondern auch, sagen wir mal, für Native Speaker des Arabischen, ist das Arabische, seine Grammatik, seine Semantik, das Lesen und Schreiben dieser Sprache etwas Schwieriges. Arabisch oder sagen wir mal der Koran ist aber ganz zentral verbunden mit der arabischen Sprache. Der Koran ist ein auf Arabisch offenbartes Buch. Und die Sprache, die der Koran verwendet, ist, sagen wir mal, was die Sache schwierig macht. Er ist offenbart in einer Sprache des 7. Jahrhunderts, die aber in dem, was wir so als Blütezeit beschreiben, der Zeit, wo wir eigentlich die vielen, viele Texte herhaben, einfach schon 200-300 Jahre her war. Was dazu führt, dass viele Gelehrte aus dem, sagen wir mal, 9. Jahrhundert nicht mehr notwendigerweise verstanden haben, was diese einzelnen Begriffe überhaupt verwendet haben. Sprich, das Arabisch des Koran ist ein relativ schwieriges Arabisch, das man nicht so einfach verstehen kann. Und auch ich, also ich persönlich würde mir niemals anmaßen, Koran zu übersetzen. Ich habe eine solide, sehr solide Ausbildung im klassischen Arabisch, aber von Koran würde ich definitiv die Finger lassen, weil einfach man die Begrifflichkeiten kontextbezogen verstehen muss und kennen muss. Ich werde immer eine gute Übersetzung nehmen, auch wenn ich jedes Wort so erstmal glauben könnte zu entschlüsseln. Weil die Sprache schwierig ist, ich muss dazu vielleicht auch sagen, Arabisch hat eine sehr, sehr ausgefeilte Grammatik. Im Grunde muss man die Grammatik des Arabischen kennen, um Arabisch korrekt lesen zu können. Wie Sie vielleicht wissen, werden die kurzen Vokale im Arabischen nicht geschrieben. Das geschieht nicht zuletzt deswegen, weil man es nicht braucht. Denn wenn man die Grammatik kann, weiß man, welcher Vokal da steht. Und umgedreht heißt es aber auch, man muss die Grammatik kennen und das gehört dann eben auch zu dem, was ein Kind unbedingt lernen muss, was jeder lernen muss, der sich mit dem Koran beschäftigt, ist die Grammatik. Dazu gibt es früh ausgefeilte Korpora und Texte, die wirklich sich mit der arabischen Grammatik auseinandersetzen. Und genauso gibt es dann auch Texte, die versuchen, das Vokabular zu erschließen. Wenn man das macht, um den Koran zu verstehen, dann passiert das häufig in einem bestimmten Genre, den sogenannten Koran-Kommentaren. Ich möchte Ihnen aber ein kurzes Bild zeigen zwischendurch, damit Sie vielleicht einen Eindruck auch von den Schwierigkeiten bekommen. Sie haben auf der linken Seite eine sehr frühe Koranseite. Da können Sie erkennen, dass diese Hilfszeichen, die Sie auf der rechten haben, diese kleinen Striche, die überall sind, noch fehlen. Das da ist eine unvokalisierte Koranseite, so war die ursprüngliche Version. Man hat dann aber im Zuge der Gelehrsamkeit und der sich herausbildenden Gelehrsamkeit den Koran komplett durchvokalisiert. Alle anderen Texte sind nicht vokalisiert. Das heißt, Sie müssen wirklich als Schüler erst einmal lernen, wie man überhaupt einen Text liest. Dann vielleicht noch zu zwei weiteren Aspekten, die für religiöse Bildung im Kontext Koran sehr wichtig sind. Es gibt sozusagen eine Korrelation zwischen dem Leben des Propheten, der die Offenbarung ab einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben, also er hat die sozusagen nicht in einem Guss empfangen, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben bis an sein Lebensende. Und zum Verständnis der Offenbarung zieht man häufig heran, was der Prophet in dieser bestimmten Lebenssituation gerade gemacht hat oder in welcher Lebenssituation er sich befunden hat. Deswegen gehören die sogenannten Offenbarungsanlässe auch zu dem, was ein, sagen wir mal, Experte für den Koran kennen muss. Der Fachbegriff dafür ist Asbab an-Nuzul. Und dann gibt es noch etwas, was man unbedingt wissen muss, wenn man sich mit dem Koran beschäftigt. Es gibt nämlich eine historische Evolution, also Entwicklung. Manche Verse sind älter, manche sind jünger. Und es gibt Verse, die einander widersprechen im Koran. Das wird so erklärt, dass bestimmte Offenbarungen nur für einen bestimmten Zeitpunkt gegolten oder Zeitraum gegolten haben und durch spätere Verse aufgehoben worden sind. Der bekannteste ist die Frage, ob man Alkohol trinken darf oder nicht. Ein sehr bekannter. Und man sagt, dass frühere Verse außer Kraft setzen. Das, der arabische Fachbegriff ist An-Nasikh wal-Mansukh. Und auch damit muss man sich auseinandersetzen. Das sind also wichtige Inhalte, Lerninhalte, Wissensinhalte in Bezug auf die Koranwissenschaften. Den zweiten Aspekt möchte ich nur sehr kurz eingehen. Zu einem Rechtsgelehrten gehört es auch hinzu, dass er neben dem Koran das sogenannte Hadith-Korpus kennt. Hadithe, das ist der Fachbegriff für Sprüche, Aussprüche des Propheten oder Verhaltensweisen des Propheten. Warum? Hier geht es wieder darum, wie ist das korrekte Verhalten? Und das korrekte Verhalten erschließt man sozusagen aus dem Vorbild des Propheten. Und ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ich werde das jetzt nicht länger ausführen, sonst kommen wir, glaube ich, nie bis zum Sufismus. Aber es gehört für die Tradition einfach dazu, oder für einen guten Gelehrten, dass er sich mit den Sammlungen solcher Hadithe und der Frage, ob diese authentisch sind oder nicht authentisch sind, auseinandersetzt und sie kennt. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt religiöser Bildung, der sich in den ersten Jahrhunderten, also der Blütezeit, herausbildet. Man sammelt solche Hadith-Korpora, man überprüft sie auf ihre Vertrauenswürdigkeit und ein wichtiger Aspekt dabei ist, wie die Überlieferer für solche Hadithe aussehen. Daraus entstehen verschiedene, sagen wir mal, Korpora, die für Rechtsgelehrte absolut zentral sind. Dazu kommen wir eines sozusagen zu dem zentralen Wissensgut oder Bildungsgut, das einen orthodoxen oder einen muslimischen Rechtsgelehrten auszeichnet. Er muss sich eben mit dem Recht auskennen. Und islamisches Recht, dazu gehört, wie bereits gesagt, Sie kennen den Begriff Scharia wahrscheinlich, dazu gehört alles, was das richtige Verhalten ausmacht. Und nun können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, im Laufe der Jahrhunderte sind natürlich viele Dinge hinzugekommen, zu denen man weder im Koran irgendeine Aussage findet, noch im sogenannten Hadith-Korpus, also keinerlei Belege, wie sich der Prophet in bestimmten Situationen verhalten hat. Was macht man, um zu wissen, ob beispielsweise der Kaffeegenuss, den man erst im 15. Jahrhundert hatte, zulässig ist oder nicht? Ob beispielsweise Fernsehen zulässig ist oder nicht, um ein Beispiel aus der heutigen Rechtsprechung zu nehmen, oder nicht so lange her, Rechtsprechung, oder ist beispielsweise künstliche Befruchtung zulässig? Dazu hat sich der Prophet definitiv überhaupt nicht geäußert. Und dazu kommt jetzt etwas, wo innerhalb der islamischen Rechtsgelehrsamkeit plötzlich Philosophie wichtig wird, und zwar ein bestimmter Bereich der Philosophie, die Logik. Rechtsgelehrte mussten fit in logischen Schlussfolgerungen sein, denn man hat auf der Grundlage dessen, was man an Aussagen im Koran oder im Hadith hatte, versucht, über Analogieschlüsse zu ermitteln, wie das korrekte Verhalten ist. Ich bleibe nochmal beim Beispiel Kaffee, da kann man sich es vielleicht ganz gut vorstellen. Es gibt Aussagen dazu, dass der Weingenuss verboten ist oder Alkoholgenuss verboten ist, berauschende Getränke verboten sind, und da muss man sich eben fragen, wie verhält sich das mit Kaffee? Ist der berauschend oder nicht? Ist Kaffee in Analogie zu Wein zu sehen oder nicht? Das ist sozusagen die Grundlage von Analogieschlüssen, und um die leisten zu können, werden Rechtsgelehrte in Logik geschult. Das ist eine der ganz, ganz wichtigen Fähigkeiten, die sie kennen müssen. Das Zweite, was auch ein Rechtsgelehrter lernt, ist der sogenannte Konsens. Und hier kommen wir zu etwas, was wichtig ist, um zu verstehen, was islamische Rechtsschulen sind. Denn mit der Zeit bilden sich sozusagen, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Zu bestimmten Fragestellungen, die im Laufe der Zeit entstehen, gibt es Diskussionen, gibt es Analogieschlüsse, aber irgendwann kommt man dann zu einem Ergebnis, dem sogenannten Konsens der Rechtsgelehrten, der nicht notwendigerweise der gleiche sein muss bei allen Rechtsgelehrten. Es gibt Rechtsgelehrte, die vielleicht der Ansicht sind, Kaffee ist berauschend und daher verboten, und andere, die sagen, Kaffee ist nicht berauschend und daher nicht verboten. Ich versuche das sehr verkürzt darzustellen. Es bilden sich jedenfalls sozusagen schichtweise ein sogenannter Konsens zu verschiedensten Rechtsfällen heraus, und auf diesem Konsens beruhen dann die rechtliche Literatur, die in der islamischen Welt entsteht. Die gibt es in verschiedenen Formen. Es gibt insgesamt 4 sogenannte Rechtsschulen, die leicht abweichen voneinander. Aber wenn Sie also ein Rechtsgelehrter werden, dann müssen Sie natürlich die Texte, die Folgerungen Ihrer Rechtsschule kennen und diese Bücher studieren. Das wird sozusagen ausführlich unterrichtet. Ich möchte ein Beispiel nennen, wenn Sie jetzt Malikit sind, das ist einer der Namen dieser Rechtsschulen, dann werden Sie malikitisches Recht lernen und dann werden Sie nicht jedes Mal auf die Grundlagen, Koran und Hadith zurückgehen, sondern werden sich sozusagen anschauen, wie in Ihrer Rechtsschule die Rechtsgelehrten bestimmte Fälle entschieden haben. Und das ist das, was dann zu den Wissenschaften, zu den islamischen Wissenschaften gehört und was Sie kennen müssen. Wo findet denn nun diese Ausbildung statt? Wie hat man überhaupt dieses Wissen rezipiert? Dafür gibt es sozusagen sukzessive 2 Orte. Der erste Ort, an dem religiöses Wissen vermittelt worden ist, ist die Moschee. Das wissen wir, dass in den sozusagen, da gibt es verschiedene Traditionen. Ich hätte hier auch so ein schönes Bild, so wie sie Jesus als Lehrer hatten, gibt es auch Mohammed als Lehrer. Da sieht man ihn auf einer erhöhten Kanzel stehen und seinen ersten Anhängern predigen. Hätte ich eigentlich einbilden können, habe ich nicht gemacht. Aber es ist klar, dass sozusagen die Moschee ein ganz wichtiger Ort der Bildungsvermittlung war von Anfang an. Und das auch bis heute geblieben ist. Es gibt bis heute in Moscheen Studienzirkel, wo man sich eben meinetwegen an einen Pfeiler der Moschee sammelt, der Lehrer mit seinen Schülern, die ihm dann zu Füßen sitzen und von ihm unterrichtet werden. Ein bekanntes Beispiel für eine Moschee ist Al-Azhar, die bis heute eine der ganz wichtigen gelehrten Institutionen in der islamischen Welt ist. Sukzessive dazu, später erst, bildet sich ein Ort heraus, der als die Bildungsinstitution schlechthin bezeichnet wird, nämlich die sogenannte Madrasa. Madrasa heißt Ort des Unterrichtes. Und genau das ist es. Eine Madrasa ist im Grunde ein Gebäudekomplex, bestehend aus der Moschee, aus Unterrichtsräumen, aber auch aus Wohnräumen für die Studierenden und einer Bibliothek. Das heißt, idealerweise sind dann Studierende eben aus anderen Orten. Das war ganz üblich, dass man auch an verschiedene Orte reiste zum Studieren, dass man dann dort unterkommen konnte. Studierende haben meistens auch ein Stipendium gehabt. Das heißt, sie bekamen zumindest etwas zu essen und so, dass sie sich auf ihr Studium konzentrieren konnten und nicht nebenher jobben mussten. Das finden meine Studierenden meistens ziemlich beneidenswert, diesen Zustand. Die wohnten dann in diesem Komplex und haben dort eben die Wissenschaften, vor allem die religiösen Wissenschaften, studiert. Da muss man aber vielleicht ein bisschen aufpassen. Gegründet wurden oder als ein wichtiger Begründer solcher Madrassen gilt ein Wazir, das war ein Politiker, und daran merkt man ein bisschen, dass, also wir wissen heute, dass er nicht der erste Gründer dieser Madrassen war, aber man merkt daran, dass politische Interesse, das dahinter stand, denn die Absolventen einer Madrasa sind dann nicht alle nur als Rechtsgelehrte eingesetzt worden, sondern sie waren auch als Sekretäre, als Schreiber an den Höfen, sozusagen als Verwaltungsbeamte im Einsatz. Und im Grunde ist das eine Ausbildungsstätte für Verwaltungsbeamte, wenn wir das mal so ein bisschen salopp so nennen wollen. Und es werden dann also nicht nur die Wissenschaften genannt, die ich Ihnen eben erzählt habe, also arabische Grammatik, Koran, Hadith, Rechtsliteratur, sondern man hat sich auch mit Mathematik beschäftigt, zumindest in gewissem Umfang, denn ein Verwaltungsbeamter sollte rechnen können, sonst macht sich das schlecht in der Steuerbehörde. Und es wurde in gewissem Umfang auch Astronomie unterrichtet, aus verschiedenen Gründen. Also die Naturwissenschaften spielen keine wichtige Rolle, sie spielen eher am Rande die Rolle und man hat sich sozusagen das genommen, was man praktisch brauchen konnte. man muss dazu vielleicht auch sagen, es gibt nicht das Madrasa-Curriculum, was sozusagen an überall gleich unterrichtet wurde. Das hat sich von Ort zu Ort durchaus unterschieden. Es hat sich über die Jahrhunderte natürlich auch gewandelt. Und sie haben, und das finde ich eigentlich einen unglaublich interessanten Aspekt, sie haben diese Madrasen auch heute noch erhalten. In allen Ländern, ich überlege gerade, ob es irgendeine Ausnahme gibt, nee, in allen Ländern der islamischen Welt gibt es heute moderne Bildungsinstitutionen. Aber parallel zu den modernen Bildungsinstitutionen, wie also weltliche Schulen, weltliche Universitäten, gibt es durchaus weiter dieses Madrasa-Wesen. Wir kennen es vor allem aus Pakistan. Da könnte man viel dazu sagen. Das liegt im Grunde an einem Scheitern der Politik, die es nicht schafft, genug weltliche Bildungsinstitutionen zu errichten und quasi das Feld dann zum Teil auch radikalen Predigern überlassen hat, die in Madrasen predigen. Und es gibt es vor allem aber auch im Iran. Es ist sehr interessant. Im Iran heißt es nicht Madrasa meistens, sondern Hause. Ist aber das Gleiche. Und da haben sie dieses Hausewesen bis heute als Ausbildungsstätte für die Theologen des Landes mit einer entsprechenden, das können Sie sich ja vorstellen, Islamische Republik Iran, mit einem entsprechenden Finanzvolumen dahinter und auch mit einer, zum Teil, nicht überall, auch einer entsprechenden ideologischen Ausrichtung dahinter. Aber das unterscheidet sich von Hause zu Hause ganz erheblich. Das ist unglaublich interessant, sich das anzugucken, wobei das jetzt gerade heute und im Moment nicht so empfehlenswert ist. Ich wollte Ihnen mal ein paar zur Abwechslung, damit ich nicht nur rede, dachte ich, ich zeige Ihnen auch mal Bilder. Ich fange an mit einer schönen Miniatur, die uns ein Madrasa-Geschehen zeigen soll. Interessanterweise mit auch Frauendarstellungen. Das liegt an dem Buch, für das das geschrieben worden ist. Es gibt sehr wohl Frauenbildung auch im Madrasa, aber man muss es sich wohl eher getrennt von den Männern vorstellen. Das ist auf jeden Fall heute im Iran, gibt es Frauenhauses und Männerhauses, aber nicht zusammen. Das ist für das Kunstwerk hier so dargestellt. Das hier ist eine Madrasa aus Damaskus, die dort auch bis heute noch steht, beziehungsweise sind sogar zwei Madrassen nebeneinander. Und die ich Ihnen eigentlich etwas ausführlicher zeigen wollte, ist die hier. Das liegt daran, dass ich die gerade besichtigt habe vor einem Monat. Steht im Süden Indiens. Das ist auch so ein bisschen, um das mit der Blütezeit in Islam und in zentralen Regionen in Frage zu stellen. Das hier ist eine Madrasa aus dem 15. Jahrhundert, errichtet von einem sehr wichtigen Wazir wiederum, also wieder einem wichtigen Politiker errichtet. Was man hier sehr schön sehen kann, deswegen mag ich das Bild so ganz gerne, ist die Wohnzellen, die sich eben, also hinter jedem dieser Bögen befindet sich eine einzelne Wohnzelle eines solchen Studenten. Und wenn man in das Gebäude reingeht, das habe ich sonst nirgends so toll gesehen bisher, kann man sehen, wie sozusagen, das ist ein Unterrichtsraum, da können Sie richtig sehen, wie in diesem einen Klassenraum hier eine Ecke ist, um das eine zu unterrichten, daneben an ist sozusagen der nächste Raum oder die nächste Nische, in der ein anderes Unterrichtsfach stattfindet. Hier ist nochmal so eine Art Separé, wo man wiederum ein anderes Fach unterrichten kann. Also ich fand das in dieser Madrasa unglaublich gut zu sehen, wie in einem einzelnen Unterrichtsraum, der wie in so lauter Zellen zerteilt ist, um gleichzeitig eben verschiedene Schülergruppen zu unterrichten. Tolles Gebäude. Und ich habe Ihnen eben auch mitgebracht ein Foto aus dem modernen Iran, aus einer solchen Hause Elmir im Iran, wo Sie einen schiitischen Gelehrten haben, der eben seinen Schüler unterrichtet. Und was Sie auch sehr gut sehen können, das ist ganz typisch, dass sozusagen der Lehrer in so einer erhöhten Position ist und die Schüler zu seinen Füßen sitzen und da unterrichtet werden, immer noch in diesem ganz traditionellen Stil. Ich habe einmal, das kommt jetzt doch als kleine Anekdote dazwischen, das Pech gehabt, kann ich nur sagen, dass man mich vor einem solchen Rechtsgelehrten gebracht hat, der sich mit mir unterhalten hat und dessen einziges Ziel mal wird zu zeigen, dass ich eigentlich wirklich überhaupt gar nichts weiß und der eben einfach in diesem traditionellen Argumentationsstil, auf den die getrillt sind, argumentiert hat, von dem ich keine Ahnung habe, also ich bin nicht drauf getrillt und da können sie überhaupt nicht mithalten. Das ist einfach so eine ganz eigene Argumentationstechnik, die dabei lernen und Das ist auch eine sehr lange Ausbildung. Also so eine Madrasa-Ausbildung dauert wirklich viele Jahre und die sind dann schon gut ausgebildet. Also vielleicht jetzt nicht so kompatibel mit dem modernen Bildungswesen, aber sie sind in ihrem Bereich toll ausgebildet und große Gelehrte. Das sollte man nicht in Frage stellen. Mehr möchte ich jetzt eigentlich zu diesem Bereich der religiösen Bildung gar nicht sagen. Ich hoffe, ich habe Ihnen zumindest mal so einen gewissen Eindruck gegeben, was da zu Bildung und Wissen alles dazugehört. Und ich möchte gerne noch einen Ausflug in einen anderen Bereich religiöser Bildung machen, der häufig so ein bisschen untergeht, weil, ich sag mal so, der Islam der Rechtsgelehrsamkeit, es ist nicht untypisch, dass ich damit angefangen habe, weil sich diese Facette oder dieses Gesicht des Islam gerne als das einzig Wahre darstellt. Das ist, kann man aber sehr wohl in Zweifel ziehen, denn es gibt auch ganz andere Formen, sich Gott anzunähern als Muslim. Und eine davon ist, indem man Sufi wird. Sufi ist der Begriff für Mystiker. Und ein islamischer Mystiker, für den sind alle diese Rechtsschriften, Scharia, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist letztendlich die Hingebung zu Gott, die Annäherung an Gott, die Liebe zu Gott. Also im Grunde kann man da viele Parallelen zur Mystik auch im christlichen Raum ziehen. Aber das lassen wir jetzt auch mal beiseite, sondern vielleicht, ich möchte jetzt mich kurz auf den Bildungsaspekt konzentrieren. Wir haben nach Anfängen, ja im Grunde ab dem 7., 8. Jahrhundert fängt an, sich eben diese mystische Tradition im Islam herauszubilden. Und auch hier spielen Lehrer-Schüler-Verhältnisse eine ganz wichtige Rolle, wobei die Begrifflichkeiten anders sind. Man nimmt meistens, ich merke schon, ich war hier wieder zu persisch inspiriert. Ich habe hier den persischen Begriff Pir genommen, das heißt der Alte. Auf Arabisch wäre es der Scheich. Und derjenige, der Schüler, der Murid, der Adept, das ist ein ganz enges Verhältnis. Das heißt, wenn Sie Sufi werden wollen, dann müssen Sie sich einen Scheich suchen. Und wir haben in der biografischen Literatur von Sufis auch häufig Angaben dazu, wie ein junger Mensch, meistens Männer, sich dann also wirklich lange auf die Suche macht nach dem passenden Scheich, dem er sich dann quasi, überschreibt. Es gibt Aussagen, die sagen, der Muride, also der Schüler, soll in der Hand seines Lehrers sein wie der Tote in der Hand des Leichenwäschers. Also vielleicht kein so schönes Bild, aber es zeigt die Passivität und eben diese völlige Abhängigkeit, weil ich glaube, so eine Leiche ist echt ziemlich abhängig von dem, wie sie behandelt wird. Und also diese völlige Willenlosigkeit auch, mit der sich der Schüler den Anweisungen des Scheichs zur Verfügung stellen soll. Und es gibt eine, das findet meistens statt, indem man dann auch räumlich zusammenzieht in ein sogenanntes Sufi-Konvent. Das kann man durchaus mit Klöstern vergleichen. Ich nenne es jetzt hier aber nicht Sufi-Kloster, das wäre mir zu christlich, nennen wir es einfach Konvent, was eine aufwendigere oder weniger aufwendige Anlage sein kann. Und dort wird man nun gemäß den Regeln des Sufi-Ordens unterwiesen. Und das ist also die Vorstellung, dass man auf dem sufischen Pfad Stufe für Stufe voranschreitet, angeleitet durch den Lehrer, aber eben durch sehr intensive Auseinandersetzungen im Inneren selbst vorangetrieben. Und ich möchte, es gibt ein wunderbares Buch, das nennt sich Der Mantel des Propheten, das ist überhaupt ein tolles Buch. Da geht es sehr viel um islamische Bildung. Also eigentlich ist es ein wissenschaftliches Buch, aber so geschrieben, dass Sie das auf dem Kopfkissen lesen können nachts, weil es so, es sozusagen islamische Bildung beschrieben am Beispiel eines kleinen iranischen Jungen, der einerseits in die Madrasa geht, dann auch weltliche Bildung erfährt, der Aspekt, den blende ich heute aus, der aber auch, und deswegen komme ich hier darauf zu sprechen, zu einem Sufi-Meister geschickt wird. Und da wird dann sehr schön beschrieben, wie der Sufi-Meister dem Kind, das ist so 10, aufgibt, immer eine bestimmte Floskel im Hinterkopf zu rezitieren. Das bezeichnet man als Zikr. Zikr heißt eigentlich etwas aufsagen, etwas rezitieren. Das sind so einfache Floskeln. Es könnte zum Beispiel einfach nur Allah sein, Gott. Allah, Allah, Allah. Oder Hua, das heißt eher Hua, 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 Hua. Gibt auch viel kompliziertere Floskeln. Solche Zikr-Übungen sind für Sufis ganz typisch und werden häufig kollektiv gemacht. Das lassen wir jetzt weg, das hat nicht so viel mit Bildung zu tun. Aber was der Bildung eben dient, ist, dass in dieser Beschreibung der Junge eben lernen soll, sich auf eine Floskel zu konzentrieren und quasi seinen ganzen Alltag über, auch während er ganz andere Sachen macht, während er läuft, während er seine Schulaufgaben macht und so weiter, quasi im Hinterkopf die ganze Zeit einen solchen Zikr laufen zu lassen. Der bekommt er in der ersten Woche eine Floskel, die er rezitieren soll, dann in der nächsten Woche die nächste und so steigert sich das, bis der Sufi-Meister, und darin zeigt sich eben auch die Verantwortung des Meisters, sagt, du machst das gut, aber du bist noch zu jung, es überwältigt dich noch zu sehr, wir müssen pausieren und du kannst dann erst später weitermachen. Und das ist natürlich eine fiktive Geschichte da, aber ich finde, sie zeigt sehr schön dieses Verhältnis, dass man schon auch sehr früh anfangen kann, einem solchen Sufi-Orden beizutreten, dass aber der Meister, der Scheich, wirklich die Verantwortung für das psychische und geistige Wohlergehen des Schülers hat, der ihm eben so abhängig ist. Ich habe gesagt, also wie die Leiche in der Hand des Totenwäschers, aber es soll ihm eben gut gehen, er soll daran keinen Schaden nehmen. Das ist ganz wichtig. Und wenn man dann Sufi ist, also letztendlich versucht man eben auf diesen Stufen der Erkenntnis und der Annäherung an Gott einerseits durch das Erwerben von Wissen, aber eben viel auch durch solche Rezitationen, durch asketische Praktiken und so dergleichen, sich Gott anzunähern. Das ist eine andere Form des religiösen Wissens, die da vermittelt wird, die sich aber nicht gegenseitig ausschließen. Also es ist nicht so, dass man entweder Sufi ist oder sich mit islamischem Recht auskennt. Nein, nein, die großen Sufi-Meister waren häufig sehr gebildete Rechtsgelehrte und kannten sich auch mit diesen vielen Facetten islamischen Rechts, die ich Ihnen als erstes erklärt hatte, gut aus. Ich möchte Ihnen jetzt einfach ganz kurz auch noch was zu den Fotos sagen. Das macht es vielleicht ein bisschen unterhaltsamer und ich kann Ihnen auch noch eine kleine Musikeinlage einspielen. Was Sie hier sehen, ist tatsächlich ein lebender Sufi-Scheich, der in Delhi an einem der ganz wichtigen Sufi-Konvente, die heißen dort Dargah, lebt. Das ist also wirklich vielleicht, also einer der wichtigsten Sufi-Konvente, die es in Indien gibt. Und Sie merken, der ist relativ jung. Das liegt daran, dass die Würde des Scheichs häufig von Vater auf Sohn vererbt wird. Das heißt, sein Vater war auch schon der Scheich, der Vorsteher dieses Konventes. Und er nimmt diese Funktion eben heute wahr. Und ich war da mal mit einer Studentengruppe, da hat er uns ein bisschen was darüber erzählt. Und was Sie sehen können, ist, dass solche Sufi-Konvente häufig, also auch sehr belebt sind. Und zentral ist meistens auch, dass es ein Heiligengrab gibt. Das ist das Grab des Begründers des Ordens oder einer anderen wichtigen Funktion, einer anderen wichtigen Person aus diesem Orden. Und zumindest in Indien wird dazu dann auch häufig gibt es das, was man eine musikalische Tradition nennt, nicht das, was Sie von den tanzenden Derwischen kennen, getanzt wird nicht, sondern es werden dann auch religiöse Gesänge dargebracht. Und ich spiele Ihnen einfach mal ganz kurz sowas ein und danach beschäftigen wir uns mit den weltlichen Wissenschaften. jetzt wieder, das geht so, also das geht jetzt noch so eine halbe Stunde weiter, das müssen wir jetzt nicht machen. Aber was ich bei dem Besuch dort sehr interessant fand, war, dass man sehr gut sehen konnte, wie die Leute eben auch unterschiedlich, in unterschiedlichen Alters sind. Und, das müsst ihr jetzt länger spielen, dann auch zwischendurch immer wieder kleine Jungs reingekommen sind, die eben dann auch mitgesungen haben und quasi in diese Tradition hineinwachsen von den Vätern und sozusagen den anderen Älteren lernen und ja, da sozusagen auch diese Formen der musikalischen Rezitation mitlernen, was ein Element dieser spezifischen Sufi-Gruppen mit ist. Diese spezifische Tradition, die man als Qawwali bezeichnet, das ist was, was für den Subkontinent ganz typisch ist, also für Indien, Pakistan, aber sagen wir mal musikal, also überhaupt eine gewisse Musikalität gibt es auch, also klar, bei den tanzenden Derwischen in Konya gibt es das auch, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, dass auch bei den sozusagen im nicht-sufischen rechtsgelehrten Islam ist eine Musikalität bei der Rezitation des Koran gibt. Das gehört auch zu den Dingen, die man lernt, zumindest wenn man Rezitator wird, es auf bestimmte Weise sehr melodisch vorzutragen, was Sie ja vielleicht vom Ruf des Muezzin kennen. Das ist ja eigentlich auch ein melodischer Ruf, wenn der Muezzin zum Gebet aufruft. Das ist ja eigentlich kein Aufrufen, sondern ein Singen, was er tut, oder eine Art singen. Und aber diese spezifischen Qawwali-Praktiken, das ist was ganz typisch ist für den Subkontinent. Frauen waren als Zuhörerinnen dabei. Das war jetzt auch ein bisschen eine spezifische Situation, weil ich da mit meiner Studentengruppe war. Und da waren die Frauen dabei. Ich war auch noch mal da. Da gab es auch eine Qawwali-Session. Also ich war da auf jeden Fall mit drin, ich war schließlich ein Ehrengast, aber da waren auch die Frauen mit drin als Zuhörerinnen, nicht als Sängerinnen. Ja, also das nicht, es singen die Männer, aber die Frauen dürfen mit zuhören. Genau, da haben Sie nochmal ein Foto von so einer anderen Gruppe, aber das brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr zu besprechen, Sie haben ja das andere gehabt. Jetzt kommen wir zu dem, was Sie unbedingt hören wollten, nämlich jetzt verabschieden wir uns erstmal von den ganzen religiösen Wissenschaften. Wir haben ja schon erfahren, auch bei den religiösen Wissenschaften an der Madrasa spielt Philosophie, spielt Mathematik eine gewisse Rolle. Aber die Frage ist ja, wir wissen, das wurde ja auch eingangs gesagt, dass in der arabisch-islamischen Welt Naturwissenschaften, die Beschäftigung mit Philosophie sehr wohl eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Es ist nur eben nicht primär ein Element der religiösen Bildung, sondern wenn man sich mit Philosophie und Naturwissenschaften beschäftigt hat, dann hat man das in anderem Kontext gemacht, meistens indem man sich einen Privatlehrer genommen hat und auch viel durch Selbststudium. Und hier möchte ich Ihnen gerne ein paar Passagen aus der Autobiografie von Avicenna vorlesen, weil er das in sehr interessanter Weise beschreibt, wie er selbst sich ja die Wissenschaften angeeignet hat. Das ist eine ziemlich lange Autobiografie, ich springe da immer wieder, sonst dauert das einfach zu lange. Also, mein Vater und mein Bruder führten auch die Philosophie, die Geometrie und das indische Rechnen im Munde, woraufhin mein Vater mich zu einem Gemüsehändler schickte, der im indischen Rechnen beschlagen war, und so lernte ich es von ihm. Also der erste Schritt ist, dass das Kind, da noch relativ jung, eben einerseits im Elternhaus lernt, dann aber auch zum Gemüsehändler geschickt wird, also für diese ganz praktischen Fähigkeiten. Dann, wie geht es weiter? Der Vater möchte ja sozusagen nicht, dass das Kind nur rechnen lernt, denn es ist ein offensichtlich kluges Kind, also stellt er einen Privatlehrer ein. Dazu schreibt Ibn Sina. Dann kam nach Bukhara Abu Abdallah An-Natili und behauptete, ein Philosoph zu sein. Mein Vater ließ ihn in unserem Hause wohnen und er nahm es auf sich, mich zu unterrichten. Vor seiner Ankunft hatte ich mich mit der Rechtswissenschaft beschäftigt und war deswegen bei Ismail, dem Asketen, ein- und ausgegangen. Ich gehörte zu den gewitzten Fragestellern und hatte mich mit den bei diesen Leuten geläufigen Methoden des Argumentierens und der Art und Weise, mit dem man den Gegner entgegentritt, vertraut gemacht. Und so weiter. So studierte ich dann bei Anatili die äußeren Aspekte der Logik. Von ihren Feinheiten aber hatte er keine Ahnung. Da begann ich, die Bücher für mich zu lesen und die Kommentare nachzuschlagen, bis ich die Wissenschaft der Logik gemeistert hatte. Ja, Logik, hatte ich Ihnen ja gesagt, ganz wichtig. Was das Buch des Euklid anlangt, so las ich bei ihm von Anfang an 5 oder 6 Figuren. Dann ging ich selbstständig daran, das ganze übrige Buch zu analysieren. Danach ging ich zum Almagest über. Das ist ein Buch über die Astronomie. Und als ich mich mit seinen Präliminarien fertig und zu den geometrischen Figuren gekommen war, sagte Anatili zu mir, befasse dich selbstständig mit ihrem Studium und ihrer Analyse, dann lege sie mir vor, damit ich dir das Richtige vom Falschen unterscheiden kann. Der Mann war auch in dem Buch nicht beschlagen, so musste ich es analysieren. Viele Probleme begriff er erst dann, als ich sie ihm darlegte und verständlich machte. Dann verließ mich Anatili in Richtung Gurgensch. Es muss eine äußerst undankbare Aufgabe gewesen sein, Ibn Sina als Kind zu unterrichten. Aber ich denke, was sehr gut zu sehen ist in dieser tatsächlich irgendwie einerseits amüsanten, andererseits vielleicht auch ein bisschen, selbsteingenommenen Art der Darstellung ist, dass es sich eben bei dem Studieren der Logik, Euklid, das ist ja Geometrie, Almagest, Astronomie, dass das eben alles Wissenschaften sind, die man eben nicht in der Madrasa lernt, sondern die von einem Privatlehrer im direkten Austausch unterrichtet werden, dass es dazu Bücher gibt und dass man das auch, zumindest wenn man so schlau wie Ibn Sina ist, im Selbststudium machen kann, indem man sich eben, und das war ganz wichtig, es geht, das beschreibt er auch an anderen Stellen darum, dass er immer in jedes Problem so tief eindringt, dass er es eben nicht auswendig lernt, sondern in allen seinen Grundlagen und Prämissen verstanden hat, so dass er es sich selbstständig herleiten kann. Ein letzter Abschnitt dazu. Ich aber widmete mich dem Studium der Bücher, der Grundtexte wie der Kommentare, Kommentarliteratur, ganz wichtig, aus den Gebieten der Naturwissenschaft und der Metaphysik. Und die Tore der Wissenschaften taten sich vor mir auf. Dann bekam ich Verlangen nach der Wissenschaft der Medizin und las die dazu verfassten Bücher. Die Medizin gehört nicht zu den schweren Wissenschaften. Deshalb tat ich mich in kürzester Zeit darin so hervor, dass tüchtige Ärzte anfingen, bei mir die Wissenschaft der Medizin zu studieren. Ich kümmerte mich um Kranke und das gewährte mir unbeschreibliche Einsichten in die Behandlungsmethoden, wie man sie nur aus der Erfahrung gewinnt. Zugleich betrieb ich weiter die Rechtswissenschaft und beteiligte mich an Disputationen darüber. Und darüber war ich 16 Jahre alt geworden. Ja, es ist eine unglaubliche Biografie, Autobiografie, aber auch das, es zeigt einem, das habe ich eben schon gesagt, sehr schön den Weg der Wissenschaften oder wie man Wissenschaften eben erwirbt. Und deswegen finde ich dieser Abschnitt zur Medizin sehr interessant, dass eben die Medizin galt nicht als schwierige Wissenschaft und zwar deswegen, weil man sie sich nicht herleiten kann, sondern weil Medizin auf Erfahrung beruht. Und das beschreibt er ja auch in seiner Autobiografie. Und man im Grunde durch die Behandlung des Patienten lernt und das eben eine Wissenschaft ist, die auf Erfahrung beruht und das eine weitere Weg ist, wie man Wissen erwirbt, eben durch Praxis und die Erfahrung. Man sollte jetzt vielleicht noch, 5 Minuten habe ich noch, das könnte reichen, vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Wir haben jetzt immer wieder Philosophie genannt, wir haben jetzt Medizin gesprochen, Euklid ist gefallen. Das sind lauter Wissenschaften, die letztendlich auf der klassischen Antike beruhen und die von den, jetzt komme ich terminologisch wieder in Schwierigkeiten, sage ich Araber, dann tue ich den Iranern und Persern Unrecht, sage ich Muslime, tue ich den Christen Unrecht, die daran beteiligt waren, sagen wir einfach von Personen, die in der islamischen Welt im 8., 9., 10. Jahrhundert gelebt haben. Und das waren viele Araber, aber eben auch sehr viele Personen, die ethnisch gesehen Iraner waren, zum Teil Zentralasiaten waren, zum Teil Syrer waren, die angefangen haben, sich in einem ganz erstaunlichen Prozess, den man als Übersetzungsbewegung bezeichnet, mit den Wissenschaften der Alten zu beschäftigen. Und die Wissenschaften der Alten, das waren überwiegend griechische Wissenschaften, es waren aber auch mittelpersische Texte und es waren in kleinem Umfang, über den wir leider wenig wissen, auch Sanskrit-Texte. Und es war einem sozusagen bewusst, dass in diesen Texten, in den Buchkulturen, in den Wissenschaftskulturen der Antike ein immens wichtiges Wissensgut steckt, das man für sich gerne nutzbar machen möchte. Und die ersten Wissenschaften, so nimmt man jedenfalls heute an, mit denen man sich auseinandergesetzt hat, waren tatsächlich eher so praktische Dinge wie Astrologie, damals sehr wichtig, Astronomie, Rechnen, Medizin, man hat Galen übersetzt, aber man hat sich dann eben doch auch sehr schnell angefangen für Aristoteles zu interessieren, nicht zuletzt, weil man die Logik brauchte. Die Logik des Aristoteles, das war wirklich ein Buch, was man eben für seine eigene Rechtswissenschaft dringend brauchte, für das eigene Argumentieren. Und darin kann man einen Grund sehen, aus dem diese Übersetzungen angefertigt wurden. Denn Übersetzungen anzufertigen war ein aufwendiges Prozedere. Wir haben unglaublich viele Überlieferungen, also nicht unglaublich, aber doch erstaunlich viele Überlieferungen dazu, wie dieser Übersetzungsprozess, in welcher Akkuratesse der vorgegangen ist und welchen Aufwand man getrieben hat, um an Originaltexte zu kommen. Man hat ganze Delegationen nach Byzanz geschickt, um dort Kopien von bestimmten Büchern, von denen man Kenntnis bekommen hatte, zu suchen, abzuschreiben, nach Bagdad zu bringen. Also dieses Talibul Ilm, suchet das Wissen, das hat man wirklich sehr ernst genommen und hat versucht, sich aus diesem Wissen der Antike möglichst vieles anzueignen. Und hat das dann weiterentwickelt. Also man findet manchmal so die Vorstellung, praktischerweise haben die das übersetzt und dann tut man so, als hätte die damit gar nichts gemacht und dann praktischerweise hat man das dann ins Lateinische übersetzt und in Europa hat man dann mit dem Wissen was anzufangen gewusst. Das ist ein bisschen eine falsche Vorstellung. Man hat tatsächlich dieses Wissen weiterverarbeitet, man hat es kommentiert, man hat darauf aufgebaut, sodass dann, das fand ich auch interessant, man im 10., 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert in Byzanz die arabischen Texte ins Griechische zurückübersetzt hat, weil man die besser fand als die Ausgangstexte, die man auf Griechisch hatte. Also das ist tatsächlich ein ganz intensiver Prozess des Wissensaustausches, der dort stattfindet und der von dem Wissenshunger zeugt oder auch der Bedeutung, die man Wissen beigebracht hat und die es eben auch hatte, weil wie gesagt, man musste da auch Geld investieren. Es war eben auch mit Prestige verbunden, sich große Wissenschaftler, Gelehrte am Hof zu haben, diese Gelehrten zu fördern, Übersetzungen zu fördern, die dann im eigenen Namen angefertigt worden sind. Und man hat dann später nochmal, das muss ich einfach sagen, weil das ist, mit dem ich mich wissenschaftlich so beschäftige, das mit dem allen beschäftige ich mich eigentlich nicht. Es gibt dann ein ähnliches Phänomen ab dem 13. Jahrhundert in Indien, wo man anfängt, in großem Umfang Sanskrit-Texte ins Persische zu übersetzen und im Grunde nochmal eine riesige Aneignung eines fremden Wissens oder eines anderen Wissenskorpus hat, das man dann in die persische Wissenschaftslandschaft integriert. Und insofern muss man auch mit der Blütezeit ein bisschen aufpassen. Also wenn man auf den indischen Islam schaut, ist die Blütezeit ein bisschen später. Vielleicht ein allerletztes, es gibt dann sozusagen eine letzte Gattung, ein letztes Genre, wo es auch um Wissen geht. Wissen eher darüber, wie man sich korrekt verhält, über gutes, ja, das gehört zur höfischen Literatur, die Fürstenspiegelliteratur. Man könnte das auch sozusagen als Advice Literature bezeichnen. Ratgeber über das richtige Regieren, die aber häufig sozusagen über Regieren im engeren Sinne hinausgehen und überhaupt allgemeine Lebensweisheiten und Ratgeber sind. Das ist nochmal ein eigenes Genre, was uns auch darauf nochmal verweist, dass die höfische Kultur, über die wir natürlich natürlich auch am meisten wissen, weil da am meisten drüber geschrieben worden ist in der entsprechenden Zeit, dass dort eben wirklich die Höfe Zentren von Wissensaustausch waren, mit Debatten von Gelehrten, die im sogenannten Majlis stattgefunden haben, mit der Produktion von Literatur, eben unter anderem auch dieser Ratgeberliteratur, wo ich nur auf ein Buch verweisen möchte, Kalila Vadimna, das insofern ein schöner Text ist, als er uns auch die Migration von Wissen so wunderbar zeigt. Das kriegen Sie jetzt schon mit dem letzten Bild. Kalila Vadimna, ein Buch, was wohl ursprünglich in auf Sanskrit verfasst worden ist, dann ins Mittelpersische übersetzt wurde, aus dem Mittelpersischen ins Arabische, aus, die Version haben wir leider auch nicht, dann in späteren Versionen auf Arabisch erhalten ist, ins Neupersische zurück übersetzt worden ist, mehrfach ins Kastilische übersetzt worden ist und uns zeigt, dass eben Wissensaustausch ein internationales Unterfangen war, in dem die Muslime eine zentrale Rolle gespielt haben. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.